Ja, die Gnade und den Frieden von Jesus Christus sei mit uns allen. Einen schönen guten Morgen auch von mir und schön, dass auch an diesem warmen Sonntag wir heute uns hier treffen können, dass ihr euch gewagt habt, in diesen warmen Räumlichkeiten zu kommen, um Gott zu loben, von seinem Wort zu hören. Wir wollen heute uns weiter beschäftigen mit Jakobus. Im Jakobusbrief habe ich in den letzten Monaten gepredigt und wir beginnen heute mit Kapitel 5 und Jakobus kommt zum Ende seines Briefes und das, was er schreibt, wird langsam sehr, wie kann man sagen, ausdrucksvoll, wird sehr dringend und wenn er dann später noch schreibt, dann kondensiert er viele Gedanken in kleinen Versen. Und wenn man denkt, wir kommen jetzt zum letzten Kapitel und dann ist fast vorbei. Nein, fast jeden Satz in jedem Vers ist fast eine Predigt wert. Also wir werden uns noch länger mit Jakobus beschäftigen. Aber wir lesen heute aus dem Kapitel 5 die Verse 1 bis 6. Und Jakobus schreibt hier: Nun zu euch, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch hereinbrechen wird. Dann ist euer Reichtum verrottet und eure Kleider sind von Motten gefressen. Euer Gold und Silber ist verrostet. Dieser Rost wird als Zeuge gegen euch auftreten und euer Fleisch wie Feuer verzehren. Noch in den letzten Tagen habt ihr Schätze angehäuft. Hört doch, der Lohn der Arbeiter, die eure Felder gemäht haben, schreit zum Himmel, denn ihr habt ihn nicht ausbezahlt. Und die Klagen der Erntenarbeiter sind bis zum Ohren des Herrn Zebaoth gedrungen. Ihr habt hier auf der Erde im Luxus gelebt und im Überfluss geschwelgt. Noch am Schlachttag habt ihr euch gemästet. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet. Er hat euch keinen Widerstand geleistet. Es gibt viele Dinge, die das Leben und den Glauben einer Person ruinieren. Wenn jemand unter Süchte leidet, das kann das Leben einer Person ruinieren. Das kann ihre Beziehung kaputt machen. Wenn wir von Ängsten geleitet werden, das kann unser Leben schwieriger machen. Wenn ich meine engsten Beziehungen in Untreue lebe, vielleicht fühlt sich das irgendwie interessant an am Anfang, aber irgendwann platzt das Ganze und das kann das Leben ruinieren. Faulheit kann das Leben ruinieren. Oder Pech oder irgendeine Tragödie, die passiert. Aber es gibt diese eine Sache, wo wir in der Bibel immer wieder davon gewarnt werden, die das Leben und besonders unserem Glauben wirklich kaputt machen kann, ruinieren kann. Und das ist das Thema heute. Und ich glaube, darüber will Jakobus uns hier warnen. Das Streben nach mehr und mehr Wohlstand kann dein und mein Glauben, kann dein und mein Leben auch ruinieren. Und Jakobus, er schreibt seinen Brief hier und wir können vielleicht ein bisschen verpisst werden, weil ständig hat der irgendein Wort gegen diejenigen, die im Wohlstand leben, die Reichen. Und jetzt schreibt er nochmal sehr spezifisch hier. Nun, ich habe schon die ganze Zeit gegen euch geschrieben, aber nun nochmal hier. Ihr Reichen, diese Gruppe von Menschen, werden ständig kritisiert in dem Brief. Und Jakobus spricht hier oder er schreibt so nach dem alten Stil der Propheten. Die Propheten im Alten Testament, sie kannten den Bund Gottes und sie haben beobachtet, wie das Volk lebt. Und die haben immer gesagt, hey, aufgrund unseres Bundes mit Gott, diesem Vertrag, mit dem Gott mit uns geschlossen hat, damals am Sinai, und die Art und Weise, wie ihr lebt und ihr befolgt nicht das Gesetz Gottes, ihr werdet schlimme Konsequenzen erleiden. Und Jakobus greift diesen Schreibstil hier und sagt, hey, ihr Reichen, ihr werdet Schwierigkeiten erfahren. Und meine Brüder und Schwestern, die Art und Weise, wie ihr miteinander streitet, wie ihr parteiisch geworden seid, wie ihr egoistisch betet, wie ihr mit Geld umgeht, wie ihr mit armen Menschen umgeht, wie ihr miteinander redet und keinen Bremsen mit euren Worten, nicht aufpasst, wie ihr miteinander redet, wie euer Glaube unnützlich geworden ist, wie ihr einander verurteilt, wie ihr eure Pläne macht und Gott gar nicht in Betracht zieht, passt auf, die Konsequenzen werden nicht schön sein. Und hier dieses hartes Wort spezifisch nochmal an die Reichen. Und dann, mein erster Instinkt war, ich bin nicht gemeint. Ich bin ein armer Pastor in Deutschland. Nein, ich glaube, dieses Wort trifft genau zu uns allen. Weil wir alle, diejenigen, die gut verdienen, die vielleicht mittelmäßig verdienen, im Vergleich zu der gesamten Weltbevölkerung, wir leben in so einem Wohlstand. Wir sind reich. Und das ist schön. Erstmal, Gott schenkt uns seine Segnungen. Wir dürfen die Frucht der Arbeit genießen. Darüber kommen wir nochmal am Ende nochmal zu sprechen. Aber in diesem Zustand, in diesem Lebenszustand, in dem wir haben, in diesem Wohlstand, da steckt einige Gefahren, die wir immer wieder darüber sprechen sollen und die wir darauf achten sollen. Denn Geld und Reichtum ist ein wichtiges Thema in der ganzen Bibel. Im Neuen Testament finden wir ungefähr 200 Verse, die über den Glauben sprechen. Ein bisschen mehr als 200 Verse, die über Erlösung sprechen. Aber mehr als 2000 Versen, die über den Umgang mit Reichtum und Geld sprechen. Das Verhältnis ist riesig anders. Das ist das Thema, das Jesus am meisten gesprochen hat, war das Reich Gottes. Aber am zweiten Platz und sehr oft, als Jesus über Reich Gottes gesprochen hat, hat er über Geld und Reichtum gesprochen. Von den 38 Gleichnissen und Vergleiche, die wir haben von Jesus, 16, also eine große Zahl davon, es geht mehr oder weniger darum, wie wir mit Geld und Reichtum umgehen können und sollen. Ein Thema, das sehr wichtig ist, ein geistliches Thema. Es ist kein weltliches Thema, es ist ein geistliches Thema. Weil wir können ganz schnell Geld und Reichtum, Wohlstand als das Wichtigste in unserem Leben betrachten. Es kann zu einem Gott werden. Das Beispiel habe ich hier schon mal gebracht. Siehst du irgendeine Packung Müll, wenn du an die Straße entlang gehst? Das ist nur ein Packung Müll, das macht nichts. Aber siehst du einen 50er-Euro-Schein? Das Ding spricht mit dir. Dieses Geldschein macht Vorschläge. Er fordert was von dir. Nicht umsonst spricht Jesus über das Geld als Mammon, als eine Art Kraft, Gewalt. Irgendwas, was uns manipulieren kann. Es ist ein sehr wichtiges Thema. Und manchmal geben wir nicht so viel Acht darüber. Geld und Wohlstand kann der größte Stolperstein deines Glaubens sein, meines Glaubens sein. Wenn es darum geht, das Leben unter der Herrschaft von Jesus zu stellen und zu leben, bei unseren Finanzen, da haben wir am meisten Schwierigkeiten. Jakobus benennt hier einige Punkte, die sehr hart sind. Und ich nenne sie Gefahren, die wir darauf achten sollen. Die Gefahren, die das Streben nach Wohlstand mit sich bringen. Und wir können mal schauen, warum wir aufpassen sollen. Der erste Punkt, Jakobus 5,1. Nun zu euch, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch hereinbrechen wird. Reichtum kann mich zu einem elenden Leben führen. Wie? Wir wissen, dass Geld ganz viele Dinge kaufen kann. Spaß, Vergnügen, kann Immobilien, kann medizinische Behandlungen haben. Geld, Reichtum bringt uns Unabhängigkeit. Aber all diese Dinge, die machen uns stolz, die bringen uns für eine gewisse Zeit Sicherheit, aber letztendlich sind sie alle vergänglich. Sie können keine echte Freude kaufen. Reichtum kann keinen Frieden geben. Kann vielleicht Immobilien, ein Haus kaufen, aber kein Zuhause schaffen. Kann vielleicht Medizin und teure Behandlung haben, aber Gesundheit nicht. Kann keine innere Freiheit geben, obwohl ich finanziell unabhängig bin von allem, aber Freiheit, Frieden nicht wirklich. Und das kann schon zu einem elenden Leben führen und ein elender Glaube, weil sehr oft auch, weil ich mir alles im Leben kaufen kann, weil ich im Wohlstand lebe, denke ich auch, ich kann mir die Gnade Gottes erwerben. Und dann beginne ich, Gott, ich gebe dir den Zehnten, ich mache das und das und bitte schön, segne mich. Und auf einmal passiert nicht das, was ich mir geplant habe mit der Kraft Gottes und dann habe ich eine Glaubenskrise und ein elender Glaube weckt in mir. Als Pastor einer Ortsgemeinde in Jerusalem, Jakobus weiß ganz genau, worüber er spricht hier und er weiß, dass Reichtum für eine kurze Zeit unsere Wünsche und Träume erfüllen können, aber keine Lebensfülle geben können. Reichtum frustriert, Verse 2 und 3. Dann ist euer Reichtum verrottet und eure Kleider sind von Motten gefressen, euer Gold und Silber ist verrostet. Dieser Rost wird als Zeuge gegen euch auftreten und euer Fleisch wie Feuer verzehren. Jakobus bringt diese starke Bilder hier von der Vergänglichkeit. Teure Kleidungen, die von Motten gefressen werden. Gold und Silber werden verrottet. Und wir können das ergänzen weiterhin. Dein Sparkonto wird von der Inflation und dann ist das Geld nicht mehr so viel wert wie früher. Essen verdorben. Alles vergeht, alles verliert ihren Wert. Das kann schon schön frustrierend sein. Und das ist ein Elend in Frust, die wächst und wächst und manchmal spüren wir das gar nicht. Um das zu umgehen, dann wollen wir immer noch mehr und mehr haben. Geld und Reichtum ist da für irgendwas ganz Besonderes, was Gott uns gibt. Wir werden später nochmal darauf kommen. Reichtum verzerrt meinen Blick für die Realität des Glaubens und des Lebens. Wer sich von Geld leiten lässt, nur von Reichtum, von Wohlstand, wer ständig auf der Suche ist, mehr und mehr zu haben, mehr und mehr zu sparen und irgendwie gut dazustehen, mit der Zeit verliert den Bezug zur Realität des Lebens. Zu der Realität, wie anderen Menschen auch leben und ihre Schwierigkeiten. Und ich kann gar nicht mehr spüren, dass alles, was ich besitze, mich am Ende nicht retten können. Jakobus, der letzte Vers von Vers 3. Noch in den letzten Tagen habt ihr Schätze angehäuft. Diese am letzten Tagen, ihr wisst, es ist alles vergangen und ihr habt euch noch Kräfte investiert, um noch mehr Schätze zu sammeln. Und Jakobus, er schreibt im Bewusstsein, dass er schon in den letzten Tagen lebt. Seitdem Jesus in dem Himmel gekommen ist. Wir leben in den letzten Tagen. Wir leben schon im Reich Gottes, der angebrochen ist. Und wenn ich mein Herz so viel gefangen halte in Reichtum, im Wohlstand, für Jakobus ist das ein No-Go. Vers 5 schreibt er auch so: Ihr habt hier auf der Erde im Luxus gelebt und Überfluss geschwelgt. Noch am Schlachttag habt ihr euch gemästet. Noch am Tag, wo zu Ende geht alles, ihr wisst, es kommt alles zu Ende, habt ihr euch noch wie fette Sau gefressen und euch Reichtum angehauft. Das sind schon schreckliche Bilder, so was Jakobus hier gebraucht. Das erinnert mich an diese Geschichte, dass Jesus erzählt von diesem Mann, der eine gute Ernte, seine Felder haben eine sehr gute Ernte gebracht, und er hat sich überlegt, was soll ich tun damit? Ich kann das Ganze nicht jetzt hier aufbewahren. Was mache ich? Ich weiß schon, ich werde meine alten Scheune kaputt machen und ich werde noch andere, größere aufbauen und alles einsammeln für mich. Und dann sagt Gott: Du Narr, noch an dieser Naht werde ich dein Leben von dir zurückfordern. Wem gehört dann das, was du angesammelt hast? So geht es mit dem, der für sich selbst Schätze anhäuft, aber bei Gott nichts besitzt. Wenn ich ständig darauf konzentriert und eingestellt bin, mehr zu haben, im Wohlstand zu haben, meinen Wohlstand zu bewahren, und je mehr ich habe, mehr Sorgen mache ich mich, um das alles zu behalten, dann verliere ich den Blick der Realität des Glaubens, der geistlichen Realität. Ich verliere den Blick für die Nöte des Nächsten. Und ich möchte alles mehr für mich und mehr und mehr. Und so, ich merke gar nicht, dass sogar am Ende der Zeiten mein egoistisches Antrieb ist immer noch von mehr, mehr, mehr. Du Narr. Menschen, die so leben und diese Einstellung haben, werden von Gott als dumme angesehen. Die Liebe zum Geld macht uns unmenschlich. Wenn ich noch mehr reicher und mehr reicher werde, ich verliere den Blick für die Realität, und wenn es wirklich dann ernst wird, um Vorteile zu bekommen, gehe ich manchmal genau so weit, um anderen Menschen zu erniedrigen, um ihnen nicht zu geben, was ihnen zusteht. Vers 4. Hört doch, der Lohn der Arbeiter, die eure Felder gemäht haben, schreit zum Himmel, denn ihr habt ihn nicht ausbezahlt. Und die Klage der Erntenarbeiter sind bis zu Ohren des Herrn Zebaoth gedrungen. Wenn Menschen beginnen, anderen zu unterdrücken, Lügen zu erzählen, um da und hier finanzielle Vorteile zu bekommen, das ist schon wirklich unmenschlich. Und schauen wir unsere Volkswirtschaft auf der ganzen Welt, das ist der Leitgedanke. Hauptsache, mir geht's gut und die anderen, wenn ich sie unterdrücken muss, missbrauchen muss, egal. So werden die großen Reichtümer dieser Welt angehäuft. Warum tun wir das? Wir wollen nicht zeigen, dass wir innerlich unsicher, ängstlich und schwach sind. Und so geben wir mit unserem Reichtum und Geld so aus, als wären wir sicher, stark und mächtig. Aber innerlich ist das nichts. Und wir brauchen Reichtum. Wir brauchen den anderen zu unterdrücken, um uns gut zu fühlen. Das ist ein wichtiges Thema. Und man denkt, wir sollten schon geistlich reden. Das ist geistlich. Das ist das, was die Bibel uns am meisten immer wieder warnt. Und wenn wir denken, wir haben das alles unter Kontrolle, mag sein, Gott sei Dank, wenn du deine Finanzen unter Kontrolle hast und diesen Antrieb unter Kontrolle hast, Gott sei Dank. Aber immer wieder werden wir darauf hingewiesen, achtet darauf, dass Wohlstand und Reichtum plötzlich nicht das erste Wort in deinem Leben sprechen. Und die Liebe zum Geld bringt letztendlich mich gegen Gott zu wenden, gegen Gott zu handeln. Ich beginne mit meinem Glauben, Gott zu instrumentalisieren. Ich versuche, seine Gnade zu erwerben, zu kaufen. Vers 6, ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet. Er hat euch keinen Widerstand geleistet. Dieser Vers ist sehr interessant hier. Einige Kommentatoren sagen, Jakobus hat hier die religiöse Elite in Jerusalem erstmal vor Augen, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Sadduzäer, und die waren sehr stark darauf fokussiert, reicher und mächtiger zu bleiben in ihrer Gesellschaft. Und um ihre Position nicht zu verlieren, gingen sie so weit, sie haben erkannt, Jesus ist der Messias, aber sie haben ihn getötet, verurteilt und getötet. Der Gerechte hier ist Christus, ist Jesus. Er wurde getötet, hat aber keinen Widerstand geleistet. Andere Kommentatoren meinen, der Gerechte hier, da gibt es keinen Hinweis, dass das wirklich Jesus gemeint ist, sondern es ist eine Art Personifizierung jeder einzelnen Nachfolger als einer, der sich mit Jesus identifiziert. Diejenigen, die unter der Macht der Reichen leidet. Und andere Kommentatoren meinen, vielleicht ist es beides. Jesus der Gerechte und sein Leib. Und wenn jemand leidet, wenn jemand unterdrückt wird, dann leidet der Gerechte. Und manchmal, das würde ich hier noch hinzufügen, wenn wir in unserem Inneren, wir sind Christ, Jesus, der Heilige Geist wohnt in uns. Und wenn plötzlich auf einmal wir die Kontrolle über unser Reichtum, Wohlstand, unsere Gefühle verlieren, töten wir den Gerechten in uns. Wir bringen ihn zum Schweigen. Jesus, du sagst, ich soll großzügig sein, teilen und sowas. Nein, mache ich nicht. Ich habe Ängste. Ich möchte für mich einsam. Ich möchte. Und plötzlich ruinieren wir den Glauben. Töten wir den Gerechten in uns. So, wie kann ich mit diesen Gefahren umgehen oder wie können wir diese Gefahren überwinden? Weil sie sind da. Und wer ehrlich zu sich selbst ist, merkt vielleicht einige mehr oder weniger, die Gefahren sind da. Ich muss lernen, alles im Leben nicht als mein Besitz zu betrachten, sondern als ein Besitz Gottes. Und alles, was er mir gegeben hat, Wohlstand, Reichtum, sowas, hat er mir anvertraut, damit ich als guter Verwalter und das alles gebrauche nach seinem Plan, nach seinem Sinne, nach dem Sinne Christi. Und ich komme immer wieder, wenn ich über Geld spreche, immer wieder zu diesem Text von 1. Timotheus 6, 17, 8, 19, weil ich denke, Paulus hat hier sehr, sehr gut uns Hinweise gegeben, für uns Reichen, worauf wir achten sollen, wenn wir nicht zulassen wollen, dass Geld Reichtum unser Mammon wird. 1. Timotheus 6, 17, 19, gibt denjenigen, die in dieser Welt reich sind, also wir, die Anweisung, erstmal nicht überheblich zu sein. Denkt nicht, ihr habt das alles aus eigener Hand erwirtschaftet und ihr verdient alles. Seid nicht überheblich, bleibt demütig. Sie sollen ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unsicheres wie Reichtum setzen, denn wir wissen, es ist vergänglich, es bringt uns in ein elendes Leben, sondern wir sollen auf Gott vertrauen und achten, wie Gott uns sagt, wie wir unser Reichtum verwalten sollen. denn er gibt uns allem im reichen Maß und wir dürfen es genießen. Dieser Satz ist so einem, wie sagt man, eine Erleichterung für meine Sinne in meinem Wohlstand. Gott hat dir und mir vieles geschenkt. Und du und ich, wir dürfen es genießen. Du darfst ein Haus kaufen. Du darfst Eis mit deinen Kindern essen. Du darfst die Ventilatoren kaufen, ein neues Auto. Wir dürfen es genießen. Er hat uns gegeben und nutzt das, um gut zu leben. Denn wir wissen, Geld kauft nicht alles, aber es hilft sehr. Und es ist wichtig, wir brauchen es. Gott weiß das auch und genieß es. Es ist nicht falsch. Du sollst kein Schuldgefühl jetzt wecken. Ah, ich bin reich, ich lebe in einem Wohlstand. Darüber sollten wir kein Schuldgefühl haben. Es ist die Frucht der Arbeit. Vers 18. Die Reichen sollen aber Gutes tun. Großzügig sein mit guten Werken. Das heißt, mein Geld nicht nur für mich nutzen, sondern im Einsatz für anderen. Freigebig und bereit, mit anderen zu teilen. Das ist schwierig immer. Aber genau das ist diese geistliche Disziplin. Damit schaffen sie sich eine sichere Grundlage für die Zukunft. So können sie das wahre Leben erlangen. Sehr interessant. Wir meinen sehr oft, wahre Leben und ewiges Leben und sichere Grundlage für die Zukunft, Glaube, in die Kirche gehen, beten, ja, alles wichtig und richtig und hat ihren Platz und sehr wichtig. Aber für Paulus hier und Jakobus ist die Art und Weise, wie wir mit unseren Finanzen umgehen, wenn wir teilen und großzügig sind, wenn wir die Nöte von anderen sehen und großzügig helfen, das ist, so schaffen wir eine sichere Grundlage für die Zukunft. Unsere weltliche Art zu denken ist immer, ich muss für mich einsammeln, Reichtum anhaufen, damit ich sicher bin. In der Logik von Gottes Reich ist, nein, teilen, geben. Und so wird die Zukunft sicher. So erlangen wir wahres Leben. Deshalb ist es wichtig zu betrachten, alles, was wir haben, es gehört uns nicht. Aber Gott hat uns gegeben, damit wir gut leben, damit wir gut verwalten. Ich habe die Geschichte von einem Pastor gehört, er hat gesagt, als er klein war, lebte er mit seiner Familie in einem ganz armen Viertel in USA. Und in der Nachbarschaft waren viele alleinerziehende Mütter. Und in den Ferienzeiten, da war die Schwierigkeit, die wir auch hier in Deutschland erleben, die Mütter müssten hin zur Arbeit und die Kinder müssten zu Hause bleiben. Und da war keine Kita, keine Schule, nichts. Und die haben natürlich auf der Straße gespielt, Nachbarschaft, dieses Fest in der Urlaubszeit, wir kennen das. Oder einige kennen das noch vielleicht. Aber diese Kinder hatten dann tagsüber immer nicht so richtig was zum Essen. Sie mussten warten, bis Mama eines des Tages nach Hause kommt. Und dieser Kollege, dieser Pastor hat gesagt, meine Mutter hat sich dann darum gekümmert und hat noch extra gekocht und hat diese Kinder, die mit uns an der Straße gespielt haben, eingeladen, kommt und isst. Und sie wussten immer, bei denen da gibt es immer was Schönes zum Essen oder Leckerli oder irgendwas. Wir gehen da hin. Und sie haben großzügig gegeben, obwohl sie selbst nicht so gute finanzielle Möglichkeiten hatten. Sie haben gelernt zu teilen. Oder er erzählt auch von seinem Großvater. Einmal in der Woche kam der Eiswagen durch die Straße vorbei mit dem Lied. In Brasilien kam der Eiswagen immer so mit einer Pfeife. hier, weiß ich nicht, wie das in Deutschland war oder ist. Glocke. Und er erzählte immer, das Schönste war immer zu sehen, wie mein Großvater aus seinem Haus rauskam, mit einem Lächeln im Gesicht, und alle Kinder wussten, Eiszeit. Und er hat Eis für alle Kinder aus der Nachbarschaft gekauft. Und er meinte, genau diesen großzügigen Blick auf das Leben hat mich selbst geformt und hat mich beigebracht, das ist ein Geheimnis des Lebens, das ist ein Geheimnis des Glaubens. Und zuletzt, das führte mich zu diesem Gleichnis von Jesus, Matthäus 6, 19, 21. Ich wollte mit euch das kurz eingehen. Häuft keine Schätze auf Erden an. Hier werden Motten und Rost sie zerfressen und Diebe einbrechen und sie stehlen. Also wir merken, Jakobus, der Bruder von Jesus, nutzt den gleichen Wortschatz, die gleichen Ideen. Häuft euch viel mehr Schätze im Himmel an. Dort werden weder Motten noch Rost sie zerfressen und noch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Ein sehr schöner Vergleich. Und wir lesen das so schnell und wir denken, Jesus will uns hier zeigen zwei unterschiedliche Arten von Schätzen. Es gibt die materiellen Schätzen dieser Welt, Geld, Reichtum, Auto, Haus, und es gibt dann geistliche, immaterielle Schätze. Das ist Gerechtigkeit, Frieden, Glauben und all das, was so unser Charakter, unser Moral ausmacht. Aber lesen wir ganz genau hin, Jesus macht keinen Unterschied hier zwischen Schätzen, sondern die Orte, wo wir diese Schätze einsammeln. Es geht um zwei Tresore sozusagen. Es gibt einen Tresor hier auf Erden, wo wir unsere Schätze einsammeln. Und es gibt einen Tresor im Himmel, wo wir auch unsere Schätze einsammeln können. Und die Frage ist, okay, jetzt haben wir es verstanden, wie können wir Schätze, unsere Schätze, die Schätze, die du hast, dein Reichtum, dein Wohlstand, dein Geld, im Himmel aufbewahren. Und einige Wohlstandsevangelisten haben in der Vergangenheit immer wieder gesagt, du sollst dein Geld in die Gemeinde geben. Auch. Aber das ist nicht wirklich die Art und Weise, Schätze im Himmel einzusammeln. Das waren so Prediger, die wirklich wollten, die ihre eigenen Schätze hier auf Erden hatten. Die Erklärung finden wir in dem Gleichnis, was Jesus gleich danach erzählt. Vers 22, 23. Aus dem Auge leuchtet das Innere des Menschen. Wenn dein Auge klar ist, gut ist, wird dein ganzen Körper voller Licht sein. Wenn dein Auge aber trübe ist, dann ist dein Körper, ganzer Körper voller Dunkelheit. Wenn nun das Licht in dir dunkel ist, wie schrecklich ist dann die Dunkelheit? Und das ist eine alte rabbinische Tradition hier im Judentum. Gute Augen stehen für einen großzügigen Blick auf das Leben. Das ist eine Redewendung. Und schlechte, trübe, böse Augen, das sind die gierigen Augen, egoistische Augen, kleinlich, knausig. Gute Augen bringen Licht in uns. Sie schauen sich die Welt an, und gute Augen schauen, und das weckt Solidarität, das weckt Mitgefühl. Und die machen uns großzügig. Die bösen Augen bringen Finsternis. Sie wecken diesen Egoismus, diese Ängste in uns und die Sorgen. Und wir wollen immer in uns verkrümmen und es wird alles dunkel. Gute Augen erleuchten uns die Schätze, die vergänglich sind. Und wir sagen, alles vergänglich. Ich kann teilen. Ich kann geben. Ich kann helfen. Die bösen Augen verdunkeln die Sicht und sagen, ich muss alles für mich behalten. Und das ist die Erklärung von Jesus. Es gibt eine Art und Weise, Schätze hier auf Erden zu sammeln. Und das ist diesen bösen Blick auf das Leben. Kennst du die solchen Menschen? Alles, was sie tun und machen, ist immer so, das mache ich nicht zu teuer. Das ist, und sie sind kleinlich in allem, sogar beim Trinkgeld geben. Und alles ist so, und immer diese Gedanken, wir werden zu wenig haben. Es gibt diese Menschen, die strahlen Licht. Die sind nicht die Reichsten, aber die können teilen. Die können sagen, hier, ich investiere in dir, ich gebe hier, ich kann großzügig geben. Ich habe heute nicht so viel, aber bitte, ich kann helfen. Nicht nur mit Geld jetzt, auch mit Zeit, mit Taten, mit all dem, was wir haben. Sie haben es verstanden, ich bin ein Verwalter von dem Reichtum, was Gott mir gegeben hat. Ich bin nicht ein Grundbesitzer. Eins. Ich mag die Geschichte von Herr der Ringe. Fabiano kennt das. Wir haben das einmal auf der Bibelschule verfilmt für eine Predigt. Herr der Ringe, da gibt es diesen schrecklichen Monster, so klein, ohne Haare, Gollum heißt es. Und der ist ständig nach der Suche nach diesem Ring. Und wenn er diesen Ring in seinen Händen hat, mein Schatz, dunkle Augen. Und genau das wollte der Autor Tolkien darstellen, diesen Menschen, die in ihrem Egoismus, in ihrer Sicht auf die Welt in sich verkrampfen und dunkel sind. Jesus fordert uns heraus, zuzulassen, dass der Geist Gottes unseren Augen hell macht und einen guten Blick auf unserem Reichtum und Wohlstand gibt. Ich mag dieses Bild. Mach einen Koffer auf und da ist ein Schatz drin. Und jeder kann das für sich selbst auslegen. Was für einen Blick hat diesen Mann? Was für einen Blick habe ich auf meinen Schätzen? Meins oder Gott deins, unser? In was für eine Art Umgebung, Familie bist du groß geworden? In eine Familie, in einem Umfeld mit guten Augen oder mit trüben Augen? Was hat dein Leben am meisten beeinflusst? Kennst du Menschen in deiner Umgebung mit guten Augen? Welche gute Beispiele von großzügiges Handeln hast du von denen gelernt? Und willst du jemanden mit guten Augen sein? Jakobus sagt das Geheimnis am Anfang seines Briefes. Bete und Weisheit. Und Gott wird diese Weisheit, diese Einsicht, diese helle Augen geben. Und das kann nur Jesus in uns tun. Aus eigener Kraft, aus eigener Selbstdisziplin kommen wir bis dahin, vielleicht gute Menschen zu werden, aber nicht frei, nicht erlöst von all diesen Dingen, die vergänglich sind. Die sind gut, von Gott gegeben, als Zeichen von Gottes Segen. Und trotzdem steckt eine Gefahr da. Und Jesus kann uns immer wieder frei machen davon. Möge das dein Gebet auch sein. Jesus, gebe mir gute Augen. Ich möchte meine Schätze im Himmel einsammeln, da wo du bist. Lass uns beten. Danke, Vater, für all das Gute, was du uns gegeben hast, für deine Segnungen, besonders die materiellen Segnungen, den Wohlstand, den wir heute hier erleben dürfen. Und wir bitten dich, dass du uns von dem Angst befreit, das alles zu verlieren, dass du uns befreit von dieser egoistischen Art zu denken, die sehr oft ganz schnell in unserem Herzen ist. Schenke du uns gute, erleuchtende Augen. Und dass wir dadurch diese sichere Zukunft bei dir auch bewahren können. In deinem Namen. Amen.